Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Dass ich und mein Körper, wie durch sensomotorische Erfahrung, Selbstbewusstsein entsteht. In der Reihe vom Reiz der Sinne sprach mein Kollege Rainer Rosenzweig mit Professor Dr. Simone Schütz-Bosbach über genau dieses Thema. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und wie immer viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Also heute zu Gast Frau Professorin Simone Schütz-Bosbach. Sie ist Psychologin, Neuropsychologin in München an der Ludwigs-Maximilians-Universität. Ihr Thema sind die Wahrnehmungen des eigenen Körpers, die Wahrnehmung des Selbst, die Wahrnehmung des Ichs. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank,
dass Sie da sind. Wie sind Sie denn jetzt gerade zur Wahrnehmung des Körpers gekommen? Normalerweise wird man sagen, man beschäftigt sich mit dem Sehen oder mit dem Hören oder vielleicht mal mit dem Riechen, wenn man jetzt ganz exotisch sein will. Aber warum Wahrnehmung des Körpers?
Ich habe mich während meiner Promotion mit dem Thema Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung und Handlungen beschäftigt. Und wenn man sich mit Handlungen beschäftigt, dann ist der Körper gar nicht so weit weg, weil eben Handlungen wichtiger Bestandteil von Körper in Aktion sind. Und ich habe dann irgendwann mal eine Konferenz zum Thema Körperrepräsentation besucht. Und das fand ich so extrem spannend, dass ich dann gedacht habe, da würde ich gerne arbeiten. Das hat mich sehr angesprochen. Und ich habe dann die Gelegenheit bekommen, ein Postdoktorandenstipendium wahrzunehmen. Da konnte ich mich eben in dieser Zeit mit diesem Thema näher beschäftigen. Unter anderem habe ich bestimmte Patienten untersucht während dieser Zeit, die deren Körperwahrnehmung schwer gestört ist. Und das hat mich sozusagen bekräftigt, auch auf dem Gebiet eben weiterzuforschen, weil ich das unglaublich spannend fand.
Wie muss man sich das denn vorstellen, dass die Körperwahrnehmung gestört ist? Also spürt man sich da nicht mehr? Oder?
Genau, also das, was Sie sagen, sich nicht mehr spüren, trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe die Gelegenheit bekommen, Patienten zu untersuchen, die eine ganz seltene Viruserkrankung erlitten haben, was zur Folge hatte, dass die eben Berührungsreize, also sich tatsächlich nicht mehr spüren konnten. Die konnten zwar interessanterweise noch Bewegungen ausführen, aber es kam keine Information mehr von den Körpersensoren im Gehirn an. Was eben dazu geführt hat, dass sowas, also wenn man das sich vorstellt, sie sind zwar in der Lage zu gehen, ihren Körper zu steuern, aber sobald man das Licht ausschalten würde, würden sie sozusagen die Kontrolle verlieren und weil eben der Lagesinn dann nicht mehr funktioniert und dann im schlimmsten Fall zu Boden fallen.
Das ist ja doch eine sehr, sehr seltene Erkrankung oder ein sehr seltenes Krankheitsbild. Ich weiß von einem berühmten Fall, Ian Waterman, über den wurde eine BBC-Dokumentation gedreht mit dem Titel The Man Who Lost His Body. Mhm. Bei ihm muss es wohl sehr schlimm gewesen sein, weil er nicht nur die Propriozeption verloren hat, sondern auch den Tastsinn.
Genau.
Und da wird ja wirklich ganz ausführlich beschrieben und auch sehr nahegehend, wie er dann über Jahre hinweg wieder trainieren musste. Ja. Ist das die Fälle, die Sie jetzt, die Ihnen begegnet sind, genauso geartet oder ist es weniger schlimm?
Genau, also wir hatten tatsächlich die Gelegenheit, Ian Waterman zu untersuchen, der jetzt einer von den 6 bekannten Fällen ist, die diese Erkrankung haben. Ian Waterman ist ein ganz interessanter Fall, weil er so viel Ehrgeiz an den Tag gelegt hat, dass er wirklich von jemandem, der sich überhaupt gar nicht mehr bewegen konnte, bis hin fast ein ganz normales Leben führen konnte. Also er hat sich wieder wirklich beigebracht, auch Gesten zu steuern. Also weil er beschrieb das immer selber, dass er das so unnatürlich fand, dass er geredet hat, seine Arme haben sich nicht passend dazu bewegt und er hat sehr viel durch Abschauen von anderen, wie Menschen interagieren, sich die Gestik wieder angeeignet zum Beispiel. Aber auch gehen. Also das ganz viele Körperfunktionen, die eben für uns ganz selbstverständlich sind und die eben auch, wo Propriozeption eine ganz wichtige Rolle spielt, eben Lage, Position, Orientierung, dass das sozusagen hat er über seinen Sehsinn kompensiert und konnte dann wieder annähernd normale Körperfunktionen wahrnehmen.
Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die man sich ohnehin mal stellt. Warum kann der nicht einfach gehen? Na gut, dann spürt er sich halt nicht. Es war zwar nicht schön, aber warum kann er dann nicht mehr gehen? Oder warum kann er sich dann überhaupt nicht mehr bewegen? Das ist ja zunächst mal nicht einsichtig.
Das stimmt, aber es gibt im Grunde 2 zentrale Leitungsbahnen. Also die eine sind die sogenannten, die Informationen, die Afferenzen, also die eben von den Sensoren in der Körperperipherie aufgenommen werden und dann Informationen weiterleiten aus der Umwelt zu unserem Gehirn und da verarbeitet werden. Also das, was wir sozusagen spüren, wenn wir ein Objekt greifen, oder eben, wenn bei uns eine Mücke auf dem Arm landet. Also diese Information, die kommt dann im Gehirn an. durch den Zubringer sozusagen, aber für Handlungen sind andere Leitungsbahnen zuständig. Also die werden sozusagen vom Gehirn in die Körperperipherie über ganz andere Nervenbahnen gesteuert und deswegen kann man das zunächst mal getrennt voneinander sehen. Zwar kommt da auch Information über den Körpersinn, wird auch da integriert, aber das kann man zum größten Teil kompensieren, indem man eben visuelle Informationen hernimmt zum Beispiel.
Und das ist das, was Leute wie Ian Waterman dann tun, dass sie sich selbst dabei beobachten, wie sie interagieren.
Ganz genau.
Und das dann wieder immer aufs Neue lernen, weil spüren tun sie es ja nicht.
Genau. Ja. Ian Waterman hat das auch beschrieben, also zum Beispiel ein sehr fragiles Objekt wie ein Ei, dass er sehr viel Mühe hatte, so viel Kraft aufzuwenden, dass er das Ei so anlangen konnte, dass er es nicht zerbrochen hat. Also das ist auch in dieser BBC-Dokumentation, die Sie erwähnt haben, genau da als Beispiel eben auch wird das gebracht, dass er das eine sehr lange Zeit trainieren musste, um wieder so ein Objekt und genau durch visuelle Kontrolle quasi steuern musste, seinen Kraftaufwand, den er einsetzt, um dieses Objekt dann zu greifen und anzuheben.
Sie sagen, es gibt nur so in etwa 8 Fälle, die bekannt geworden sind. Mhm. Ist denn die Dunkelziffer dann höher oder wie kommt man überhaupt an solche Fälle? Sind die 8 Fälle jetzt weltweit gedacht oder deutschlandweit?
Nee, ist tatsächlich weltweit gedacht. Und diese Art der Erkrankung, dass die den ganzen Körper so selektiv betrifft, ist eben so selten. Und im Falle von Ian Waterman ist das bekannt geworden durch seinen behandelnden Neurologen, Jonathan Cole, der eben auch als Forscher tätig ist. Und sozusagen die beiden im Team, also er hat das sozusagen publiziert, den Fall des Ian Waterman, und hat damit eben Interesse verschiedener Forscher auf sich gezogen, diesen Fall dann eher näher zu untersuchen, weil das eben eine einmalige Möglichkeit ist, auch Rückschlüsse dann über gesunde Funktionen treffen zu können.
Und Sie waren ja in London gewesen, am Institute of Cognitive Neuroscience.
Genau.
Dort haben Sie dann mit ihm gearbeiten können. Gibt es auch Fälle in Deutschland?
Ich habe das eigentlich am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung. Ich war danach zwar in London, auch aus dem Interesse dann, bin ich in eine Forschergruppe gegangen, die dann eben sich auch im Schwerpunkt mit Körperrepräsentation beschäftigt. Aber das haben wir tatsächlich in Deutschland geführt. In Deutschland kenne ich keinen Fall, der ähnlich gelagert wäre. Es gibt eben Ian Waterman, der mittlerweile aber auch nicht mehr, also er sitzt mittlerweile auch im Rollstuhl. Sein Problem ist, dass er einfach sehr starke Rückenprobleme hat, die ihn daran hindern, einfach seinen Körper so zu steuern. Also da hat er jetzt auch starke Einschränkungen mittlerweile. Genau.
Nun ist ja so, dass es die Körperwahrnehmung, das sind jetzt natürlich Sonderfälle, aber normalerweise auch jeder, der jetzt nicht beeinträchtigt ist, hat ja eine gewisse Körperwahrnehmung, die anders ist, wenn es hell ist, weil das Ganze dann interagiert mit den anderen Sinneseindrücken, als wenn es jetzt dunkel ist und wenn man gar nichts sieht, wenn man sich jetzt in einem dunklen Raum bewegt. Wie wirkt sich das denn auf das Selbstbild aus, das man von sich selber hat, wie viele Sinne jetzt da gerade integriert werden? Gibt es da einen großen Unterschied oder schaltet unser Gehirn da ganz schnell um?
Also eigentlich, unser Gehirn hat eine erstaunliche Flexibilität. Und solche Prozesse, die sind beim gesunden Menschen so automatisiert, dass wir das gar nicht mitbekommen. Also das ist da ein Unterschied zwischen hell-dunkel. Da gibt es vielleicht kurz, was uns auch bewusst wird, so einen Eindruck, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, weil es dann zu so einem Switch kommt. Also eben genau wie Sie sagen, dass dann eben ein wichtiger Sinneskanal eben einfach wegfällt. Aber dann kommen eben auch die anderen Informationen und durch unsere langen Erfahrungen, also ist es das für uns nicht problematisch sozusagen, im kompletten Dunklen würden wir jetzt nicht umfallen. Also über die Entwicklung, für ein Kind wäre das schon schwieriger. Ein Kind, was gerade laufen lernt, wenn man jetzt davon jetzt auf gleich das Licht ausschalten würde, hätte das dann eher Mühe, dann wirklich stehen zu bleiben. Also da kann man das ganz gut kennen. Also dass sich über die Entwicklung wir sozusagen unser Körpersinn sich professionalisiert, wenn man mal so will. Also dass wir dann sozusagen zwischen einzelnen Kanälen switchen können und so eine stabile Repräsentation einfach dauerhaft da ist.
Sie arbeiten ja jetzt schon sehr lang auf diesem Gebiet, haben auch über das Thema Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung und die Rolle der sensomotorischen Eigenschaften oder Informationen, die man bekommt. Was sind denn Ihre aktuellen Forschungen und was interessiert Sie denn jetzt momentan am brennendsten oder was haben Sie gerade eben rausbekommen?
Genau. Also uns interessiert vor allen Dingen, also wie man selbst und fremd unterscheidet, welche Mechanismen da eine Rolle spielen. Und eine ganz wichtige Rolle spielen eben Mechanismen, die uns im Alltag eigentlich gar nicht so bewusst sind. Und das sind eben Informationen, die direkt aus, zum Beispiel aus dem motorischen System stammen. Dazu werde ich eben heute auch Forschungsarbeiten vorstellen. Problem bei diesen motorischen Signalen ist immer, die sind sehr transient. Also die sind nur für die Dauer von einer Handlung verfügbar. Da steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem, wie wir uns im Alltag, nämlich als stabiles, körperliches Selbst, wenn man so will, sehen. Und das passt irgendwo nicht zusammen. Und wir haben jetzt in aktuellen Forschungsarbeiten, schauen wir uns einen etwas bislang vernachlässigten Aspekt an, nämlich die sogenannte Interozeption, also Signale des Körperinneren, physiologische Signale wie unser Herzschlag, Magentätigkeit, also all Signale, die konstant präsent sind. Und wir wollen wissen, spielen die eigentlich auch eine Rolle für Selbstidentifikation?
Also Sie meinen ja auch sowas wie, wenn es mir schlecht ist oder wenn ich Hunger habe oder Durst habe?
Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ist natürlich empirisch schwierig zu untersuchen, weil das sind relativ träge Signale. Besser geeignet ist der Herzschlag, so als rhythmisches Signal. Und da haben wir sozusagen, da gibt es auch etablierte Art und Weisen, wie man das messen kann, nämlich indem man die Probanden zum Beispiel bittet, den Herzschlag für eine gewisse Zeitdauer zu zählen. Das kann man dann wunderbar mit dem tatsächlichen EKG in Verbindung bringen. Und wir haben in aktuellen Arbeiten herausgefunden, dass man offenbar auch ähnliche Vorhersageprozesse, also den Herzschlag, da ähnliche Vorhersageprozesse wie auch im motorischen System vonstatten gehen, die man offenbar einbezieht für Selbstidentifikation. Und das stützt so ein bisschen die Annahme, dass eben körperliches Selbst ist nicht nur auf Ebene der Handlung präsent, sondern möglicherweise eben auch auf Ebene anderer körperlicher Signale. Also man kann, also Körper ist mehr als nur die Handlung, sondern sozusagen als ja integriertes Ganzes.
Da gibt es ja interessante Versuche, die man machen kann, wo man sozusagen die eigene Körperwahrnehmung erweitern kann. Also von dem Phänomen, das ja jeder kennt, dass wenn man lange Zeit mit einem Werkzeug arbeitet, mit einem Hammer, dass der dann irgendwann mal in die Körperrepräsentation eingeht. Bis hin zu dem Gummihandphänomen, dass man tatsächlich eine künstliche Hand, die ganz offensichtlich künstlich ist, dann aber in das Körperbild integrieren kann, wenn man dafür sorgt, dass die gesehenen Sinneseindrücke mit den gefühlten Sinneseindrücken übereinstimmen. Wie würden Sie sagen, wie weit kann man denn da gehen? Also es gibt ja auch Untersuchungen, dass man den ganzen Körper ganz woanders sieht, wenn man jetzt entsprechende Sachen macht. Würden Sie sagen, das ist alles möglich, also aus dem Körper herauszutreten und sich selbst woanders wahrzunehmen als Avatar, der vor mir steht?
Also dazu gibt es ein ganz riesiges Forschungsfeld mittlerweile. Also was Sie ansprechen, Präsenz erleben, sozusagen im virtuellen Realitätskontext eben untersucht. Und ich würde schon so weit gehen, also dass man diese Grenzen zunehmend auflösen kann und dass man sozusagen die Grenzen des Ichs eben auch durch die Handlungsmöglichkeiten definiert sind, wie weit auch immer die gespannt sind. Also ich glaube nicht, dass man körperliches Selbst, also dass man da nur wirklich auf die faktischen körperlichen Grenzen, sondern dass der Handlungsspielraum, das wissen wir eben auch schon seit langer Zeit, also eben nicht nur durch Werkzeuggebrauch, aber eben zunehmend auch durch virtuelle Möglichkeiten unser Selbst sozusagen in die Grenzen sehr weit fassen können. Also da würde ich, würde sich sogar aus ganz alten Arbeiten schon ableiten lassen und bestätigt sich eben auch dann mit viel ausgefeilteren technischen Möglichkeiten heutzutage.
Jetzt sind Sie ja als Max-Planck-Forscherin eher grundlagenorientiert. Sehen Sie trotzdem klare Anwendungsbereiche von Ihrer Forschung, wo Sie sagen, also da müssen wir jetzt weiterarbeiten, weil das kommt jetzt irgendwelchen kranken Menschen besonders zugute? Oder bleiben Sie bei der Grundlagenforschung und sagen, für alles Weitere sind dann andere zuständig?
Also ich finde, anwendungsbezogene Fragen stellen sich immer wieder. Aus dem Thema Körperrepräsentation, es gibt ganz viele Erkrankungen, die körperliche Integrität betreffen. Ich-Störungen sind Bestandteil von ganz vielen Störungen. Und wenn man da natürlich die grundlegenden Mechanismen klärt, kommt das auch irgendwann Patienten zugute und eben nur dann. Also verschiedene Therapieansätze, zum Beispiel zur Behandlung von Essstörungen, berufen sich schon indirekt irgendwo auf Erkenntnisse der Grundlagenforschung, ohne dass das explizit ist. Also ich glaube, das steckt sehr viel, viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht im Fokus meiner Arbeit, auch wenn ich Patientenkollektive auch schon untersucht habe. Aber dennoch sehe ich prinzipiell, also gerade in dem Kontext der klinischen Anwendungsmöglichkeiten, im klinischen Kontext.
Also nochmal zu den Grundlagen. Das Ganze muss ja irgendeinen evolutionären Vorteil haben. Ansonsten hätte sich ja diese Flexibilität in der Körperwahrnehmung gar nicht so entwickelt. Sehen Sie das? Wissen Sie, wo das Ganze herkommt? Also warum bin ich denn in der Lage, so schnell meine Körperrepräsentation abzuändern? Warum hat sich das so entwickelt?
Meinen Sie jetzt so die Tatsache, dass man sich als ein körperliches Selbst erlebt? Oder meinen Sie, dass man sozusagen, natürlich hat es für den Organismus einen Vorteil, ganz klar unterscheiden zu können, also hier bin ich, das ist mein Wirkungskreis sozusagen und da ist meine Aktionsmöglichkeiten, die sind so und so definiert, also das ist natürlich sehr günstig und da ist sozusagen der Wirkungskreis von jemand anderem, also eine Unterscheidung zwischen selbst und fremd können schon unsere Körperzellen, also Immunsystem, also diese Unterscheidung ist ganz basal und wichtig für ganz viele Gründe.
Die macht auch viel Sinn, die wird wohl vermutlich jetzt einfach mal im Tierreich genauso sein. Ich meinte jetzt vor allem Dingen die Flexibilität, die man dabei zeigt, die ich schon sehr überraschend finde, dass das so schnell geht, dass man jetzt eine, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, okay, eine Gummihand jetzt als, ja, als die eigene dann identifiziert. Das ist überraschend.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Organismus, der flexibel reagieren kann, aus welchen Gründen auch immer, hat schon mal an sich einen Vorteil, indem er zum Beispiel auch Verletzungen kompensieren kann dadurch sehr schnell, indem er einfach sich adaptiv an die Umweltgegebenheiten anpasst, sei es jetzt die interne Umwelt oder die äußere interne Umwelt, aber der innere Zustand oder der äußere Zustand, aber das eine flexible Anpassungsleistung hat immer sozusagen einen Vorteil. Weniger vorteilhaft ist es, oder was heißt weniger verwunderlich ist er eigentlich, warum Menschen dann zu so einer reflexiven Erkenntnis kommen. Also wann sie sich bewusst sind, dass sie eben einen Körper haben, ein Ich. Also unser Körper ist ja mittlerweile mehr. Also wenn man sich jetzt eben verabschiedet, so eine basale, so eine gewisse Subjektivität haben wahrscheinlich auch Tiere natürlich. Die Perspektive der ersten Person, die sie die Welt wahrnehmen, spielt körperliche Prozesse eine Rolle. Bei uns kommt aber noch mehr. Wir können uns irgendwann sozusagen auch von außen betrachten, in der dritten Person. Und dann spielen Sachen eine Rolle, Bewertungen. Wie finden wir uns? Also einfach höhere Funktionen. Und die Frage ist, kann man annehmen, dass da so eine grundlegende Körperrepräsentation relevant ist für so ein höheres Selbstmodell? Oder was spielen da möglicherweise noch ganz andere Faktoren eine Rolle? Und da würde ich eben denken, dass es eher dann so eine soziale Interaktion ist, die einen dazu bringt, zu einer reflexiven Form des Selbst zu kommen.
Ja, also man braucht für die soziale Interaktion ja erstmal ein Bewusstsein dafür, wo höre ich denn selber eigentlich auf und wo beginnt mein Gegenüber. Insofern spielt das eine große Rolle bei dem ganzen sozialen Erleben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das dann auch bei den Tieren in gewisser Weise ausgeprägt ist, wahrscheinlich in unterschiedlichen Ausprägungen, so wie sich das halt dann, wie es in dem jeweiligen Umfeld des Tieres dann irgendwie sinnvoll ist. Würden Sie sagen, dass in der Selbstwahrnehmung irgendein Unterscheidungsmerkmal dann doch noch steckt, das uns Menschen vor den Tieren auszeichnet? Das ist ja so, dass es da immer so eine Art Rückzugsgefecht gibt. Man meint immer, naja, es sei die Sprache, die den Menschen vom Tier unterscheidet. Ja. Und dann hat man festgestellt, naja, eigentlich so Sprachstrukturen findet man dann bei Tieren eigentlich auch. Dann meinte man, das sei das Selbstbewusstsein, aber auch das findet man ja. Wie sieht es denn jetzt mit dem, ich glaube, jetzt das Selbstbewusstsein genannt, wie sieht es denn mit dem Körperbewusstsein aus? Ich vermute mal, dass da auch kein großer Unterscheidungsmerkmal sein wird.
Also ich glaube, die Körperrepräsentation die gibt es auch beim Tierreich. Genauso wie es so in gewisser Hinsicht eine Selbstbewusstsein ist. Aber Selbstreflexion, die würde ich bei Tieren einfach so noch nicht sehen. Also, sondern eben, das ist eine spezifische Eigenschaft, die uns Menschen zuteil wird. Also zum Beispiel beim Tierreich oder bei Tieren wurden erstmals Spiegelneurone nachgewiesen. Neurone, die eben die Eigenschaft haben, nicht nur bei der Steuerung von Handlungen zu feuern, sondern eben auch, wenn das Tier beobachtet, wie die Handbewegung von jemand anderem ausgeführt wird. Ich würde soweit gehen, im Einklang auch mit anderen Forschern, zu sagen, dass so ein Spiegelsystem auch bei Menschen natürlich vorhanden ist, da gibt es Belege für, dass das aber eben so eine Voraussetzung schafft, dass wir andere Menschen spiegeln können und durch die Spiegelung eben eine Rückprojektion zu uns selber haben. Und das ist schon dem Menschen einmalig. Zwar wissen wir eben, Spiegelneurone gibt es bei Affen, aber wir wissen auch, dass die zu solchen Leistungen wie wir Menschen, wie nämlich zum Beispiel Imitation, und damit meine ich eben bestimmte Ziele, also die Ziele von Handlungen zu erkennen, nicht in der Lage sind. Also da würde ich eben schon einen sehr klaren Unterschied machen, dass die eben nicht zu einer reflexiven Erkenntnis kommen. Und auch wenn ein Tier in der Lage sein sollte, bei Elefanten hat man das nachgewiesen, dass die offenbar den Rouge-Test bestehen, das heißt erkennen, wenn ihnen ein Marker auf die Stirn geklebt wird und sich dann vor einem Spiegel betrachten und damit ihrem Rüssel sozusagen diese Markierung untersuchen. Das kann man, manche interpretieren das okay als Beleg für Selbstbewusstsein auch im Tierreich, aber das ist überhaupt gar kein Beleg notwendigerweise dafür, sondern kann auch bedeuten, dass sie verstanden haben, okay, das ist eine Reflexion und dessen, was sie sehen, aber das es muss nicht notwendigerweise heißen, dass sie wirklich verstehen, dass sie das sind in unserem Sinne. Also es ist ein schwieriges Thema.
Vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Ja. Es geht ja um Körperrepräsentation und wir haben ja auch schon festgestellt, dass der Körper also durchaus auch mit ganz anderen Dingen identifiziert werden kann, zum Beispiel mit einem Avatar, der dann in irgendwelchen virtuellen Räumen sich bewegt, der dann völlig losgelöst von der tatsächlichen Welt sich irgendwo bewegt. Wenn man das nur geschickt irgendwie mit der Körperwahrnehmung irgendwann mal vielleicht koppeln kann, vielleicht kann man es auch heute schon, dann führt das ja irgendwann mal dazu, dass wir unser Leben eigentlich zu Hause auf dem Sofa verbringen können und die ganzen Erlebnisse, die wir haben, die können wir ja dann in den virtuellen Räumen ausprobieren. Schreckt Sie das? Okay. Ist das was, wo Ihre Forschung hinführen könnte oder können Sie dem vielleicht sogar insofern was abgewinnen, dass es ja Menschen gibt, die aufgrund einer Krankheit an den Rollstuhl gefesselt sind und sowas einfach nicht erleben können, die aber dann vielleicht dadurch die Möglichkeit bekommen, Körpererfahrungen zu machen, die sie aufgrund ihrer Krankheit eigentlich gar nicht machen könnten?
Also zunächst mal vielleicht im Hinblick, also ich finde diese Art der Forschung extrem spannend und nicht nur für einen möglichen therapeutischen Nutzen, sondern auch für unseren Alltagsnutzen. Also man zum Beispiel heute nutzen wir videobasierte Telefonie, also Skype zum Beispiel. Und durch diese Präsenz des anderen kann man fast schon ein persönliches Treffen ersetzen. Also einfach dadurch, dass man mehr Präsenz schafft. Wenn man sich das vorstellt, dass man das noch ausgefeilter macht, also dass es dann kein Science-Fiction mehr ist, dass man sich wirklich als Körper in den Raum des Gesprächspartners auf einem anderen Kontinent beamen kann, dann finde ich das extrem faszinierend und extrem förderlich, weil man nicht diese ganze Reise unternehmen muss. Also ich glaube, letztlich hat man dann einen hohen Nutzen von dieser Art von Forschung.
Das ist insbesondere bei Forscherpaaren wichtig, die oder meistens gar nicht die Gelegenheit haben, irgendwie in der gleichen Stadt dann zu arbeiten.
Genau,
die haben auf diese Art und Weise vielleicht irgendwann mal die Gelegenheit, auch die Partnerschaft auch in einer ganz anderen Weise dann fortzuführen.
Das stimmt, aber bis dahin ist es halt eben auch noch ein langer Weg. Also Sie haben zwar angesprochen, genau, man kann einen Avatar, also ich habe zwar selber am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik zu Gast, die die eine sehr ausgefeilte Technik haben und zur Körperrepräsentation zu untersuchen. Also die haben natürliche Avatare, die wirklich die eigenen Bewegungen in so einen Avatar projizieren und man hat das Gefühl, man interagiert mit einem echten Menschen. Das war sehr beeindruckend. Alles, was Bewegungen angeht, kann man auf die Art und Weise relativ gut in so eine künstliche Umwelt transportieren. Was aber technisch überhaupt noch nicht weit fortgeschritten ist, ist sozusagen die Herstellung von Sensoren. Also den Gefühlsaspekt des Ganzen wirklich zu simulieren. Da ist die Forschung leider wirklich noch nicht weit. Es gibt in Japan da so ein paar Versuche, das zu simulieren. Aber da würde ich denken, braucht man echt noch eine Zeit, um wirklich die körperliche Erfahrung, so emotionale Komponente auch tatsächlich transportieren zu können. Also da, es gibt auch andere Befunde, die sagen, also je besser die Körperlichkeit tatsächlich simuliert wird, auch virtuell, desto eher akzeptiert man auch diesen Avatar. Wobei es auch da andere Befunde gibt, die dann zeigen, wenn der Avatar dann zu menschlich wird, dass man dann sozusagen auch, offenbar ist da irgendwas, was uns abschreckt. Also dass man dann sozusagen auch aversiv reagiert. Also bis heute ist es einfach noch nicht richtig überzeugend gelungen, also Körperlichkeit tatsächlich in eine künstliche Intelligenz, also das ist ja auch ein Bereich, wo das dann eine Rolle spielen soll, zu übertragen. Also 1:1 Kopien herzustellen, ja.
Also wir sind jetzt schon in der ganz, ganz fernen Zukunft.
Ja, richtig.
Wenn man jetzt mal ein bisschen näher in die Zukunft oder vielleicht sogar in die Gegenwart gehen. Es gibt ja Menschen, die haben Gliedmaßen amputiert. Und da geht es ja nicht nur darum, jetzt wieder einen Arm zu bekommen, der dann halt gewisse Dinge machen kann, sondern es geht auch darum, dass man dann auch das sensorische Feedback dann auch wieder bekommt, damit man jetzt irgendwie Dinge wie so ein Ei auch tatsächlich greifen kann. Wenn ich das nämlich nicht spüre, wann habe ich es dann jetzt erwischt, sondern nur sehen muss, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Ist man da jetzt schon einen Schritt weiter?
Ja, das ist ein ähnliches Problem. Natürlich gibt es da Versuche, diese Sensoren auch so gut wie möglich zu simulieren. Und da gibt es auch Forscher, die sich mit beschäftigen. Aber so richtig 100% gelungen ist das noch nicht. Also das, was man dann schon auch anwenden könnte im klinischen Kontext. Genau. Also es gibt in Japan Arbeitsgruppen, die da sehr fortschrittlich sind mittlerweile. Aber das ist definitiv noch nicht gehört zum Standard, dass man das jetzt tatsächlich in die Prothesen Anwendung, dass man das da schon Anwendung findet, die Ergebnisse.
Ja, sehr schön. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihnen. Sie waren ja bis vor kurzem noch in Erlangen gewesen, haben sich dort habilitiert. Jetzt sind Sie seit 1,5 Jahren, seit Oktober 2015, sind Sie jetzt in München. Mhm. Gefällt es Ihnen in München besser als in Franken?
Also, ich habe auch persönliche Bezüge zu Franken. Ich habe hier geheiratet, mein Mann ist Franke. Also von daher finde ich das ganz schön. Aber ich lebe eigentlich auch schon sehr lange in München. Und von daher bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich nicht mehr pendeln muss.
Als Wissenschaftlerin sind Sie natürlich überall zu Hause.
Das genau, ja, das schon. Aber nein, ich finde München sehr schön. Es ist eine tolle Universität. Es ist eine sehr große Universität. Und ich habe viele Möglichkeiten. Also ein großes neurowissenschaftliches Zentrum assoziiert. Und da muss man sagen, alle Möglichkeiten für meine Forschung und mich.
Prima, jetzt denkt man bei Ihrem Namen ja immer auch noch an die Politik, an den Herrn Bosbach. Sie sind ganz entfernt verwandt?
Genau.
Wie entfernt sind Sie denn da verwandt? Haben Sie da Kontakt jetzt überhaupt noch?
Nein, genau, so ist das nicht. Aber das ist sozusagen, bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, genau, und entfernt mit Wolfgang Bosbach verwandt.
Ja gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihre weiteren Forschungen und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Frau Professorin Simone Schütz-Bosbach. Dankeschön.
Herzlichen Dank.